ist Q? Diese Frage stellen sich immer mehr Menschen und das machen wir heute natürlich auch. Damit herzlich willkommen bei Nuvisu News und ich begrüße Frank Stoner.
Hallo Frank, hallo Leute.
Frank, du hast dich mit Q beschäftigt in deiner neuen Ausgabe von Stoner, Frank und Frei. Jetzt bin ich mal so Frank und Frei und frage, wer ist denn Q?
Ich weiß es auch nicht. Aber es ist ein interessantes Thema. Es ist jetzt in aller Munde. Es ist eine Bewegung, die auch in den USA richtig stark wird. Und bei den ersten Informationen, die schon an mich rangekommen sind, habe ich schon irgendwie ein komisches Gefühl gehabt. Weißt du, so. Und ich habe mir das jetzt ein bisschen genauer mal angeguckt. Und also ich traue dieser ganzen Q-Geschichte überhaupt nicht. Also aus meiner Sicht ist es eine Kampagne, eine hochintelligente Kampagne, die alle modernen Möglichkeiten nutzt, die auch das Internet bietet mit Fake-Accounts, auch Fake-Nachrichten. Und das ist letztens eine Kampagne, die vor allem halt die Präsidentschaft von Trump stützt. Das ist, um was es geht. Und bei Trump ist es auch so, da sind auch viele Leute, auch jetzt in den alternativen Medien, begeistert, weil es sieht so aus, als ob er mit vielen bricht von diesen Traditionen, diese Globalisierer und so weiter. Und da steigen dann viele auf diesen Zug auf, aber ich muss sagen, bei Trump, ich bin halt sehr misstrauisch. Und auch darüber werde ich sprechen, so im Zentrum meines Misstrauens gegenüber Trump sind halt seine Verbindungen hin in zu diesen jüdischen Endzeitsekten und die entscheidende Figur darin ist ein gewisser Jared Kushner, Schwiegersohn und der engste Berater des Präsidenten. Und die Dinge bringe ich dort ein bisschen zusammen. Ne?
Und jetzt gibt es Q und offiziell wird es ja so dargestellt, Q, man weiß nicht, wer Q ist, aber es muss eine Quelle aus dem engeren Umfeld von Trump sein. Also das beweisen auch irgendwelche Fotos von der Air Force One, die Q zum Beispiel veröffentlicht hat. Und daraus entstanden ist diese QAnon-Bewegung, also Anonymous, also die sozusagen die Informationen von Q streuen über die sozialen Medien. Und das hat mittlerweile einen ziemlich großen Impact, vor allem in den USA. Und du glaubst, das hat was mit den Midterms jetzt, mit den Wahlen zu tun und auch mit den in 2 Jahren dann wieder?
Ja, es ist, ich weiß gar nicht, so, ob es das direkt mit den Wahlen zu tun hat. Ich glaube, es ist echt eine größere Geschichte dahinter. Und es ist halt, es hat auch schon so einen kultischen Charakter, fast was Religiöses. Also, weißt du, da ist ein Plan, ein Skript, trust the plan. Das ist so das Mantra, was in der QAnon-Bewegung immer kommt. Und das sind halt alles Dinge, die mir zutiefst verdächtig sind und die mich auch einfach sehr erinnern an auch diese religiösen Muster. Also dass es da einen Erlöser gibt, der für uns all diese Probleme löst auf der Welt. Und das versuche ich so ein bisschen so miteinander auch zu vergleichen und darzustellen, dass es aus meiner Sicht nichts Neues ist. Neu ist nur die Art, wie es rüberkommt, aber die Botschaft ist die gleiche und verleitet letzten Endes aus meiner Sicht die Leute dazu, eher in so eine Passivität zu kommen. Also wir müssen nichts machen, Q macht es für uns, der Savior ist da, der Löser ist da. Und diesen Narrativen, den misstraue ich halt immer.
Klingt sehr spannend und interessant und wir schauen natürlich noch mal rein in die Folge.
Wie es auch in einem von den sehr erfolgreichen QAnon-Filmen, die hat nicht QAnon gemacht, sondern eben Leute, die das dann verwerten sozusagen. Da gibt es einen ganz erfolgreichen, der ist auch schon auf Deutsch übersetzt und so. Und da könnt ihr es euch selber anschauen. Ne? Und das Narrativ, was sie geben, ist ungefähr so. Sie sagen, hey, die Welt wird schon seit Jahrzehnten, spätestens seit Kennedy, wird die Welt und vor allem Amerika, aber Amerika und dadurch auch die ganze Welt, wird regiert von Kriminellen. Und jetzt ist es aber so, dass es auch nach wie vor in diesem Q-Narrativ, dass es halt Patrioten gibt, wie sie sagen, ehrbare Patrioten, auch innerhalb der Geheimdienste und innerhalb des tiefen Staats, die mit dieser Entwicklung nicht mehr einverstanden sind. Diese Entwicklung, dass sozusagen mafiöse Strukturen die Politik gestalten, der tiefe Staat immer größer wird. Ein anderes Wort wäre dafür vielleicht auch in Amerika eben der militärisch-industrielle Komplex und so weiter, diese Verflechtung. Und sie sagen eben, es gibt jetzt ein paar ehrbare Patrioten, die dagegen aufbegehren und die sagen, das ist nicht richtig und es geht gegen den amerikanischen Geist und gegen die Verfassung und so weiter und es ist jetzt die Zeit halt aufzustehen und sozusagen den Kriminellen ihr Handwerk zu legen, sagt man so. Naja, und es geht insbesondere um Vertreter aus der NSA. Das ist einer der berüchtigsten Geheimdienste, die Amerika hatte. Die NSA, das sind halt diejenigen, die schon seit Jahrzehnten wirklich sämtliche Kommunikation überwachen. Also alles, was in meinem Alter, also Leute aus meiner Generation, bestimmt ein Leben lang, jedes Telefonat wurde dort irgendwo mitgeschnitten. Nicht, dass sie es halt anhören, es interessiert nicht, was uns ans telefoniert, aber es ist wieder mitgeschnitten und ist irgendwo gebunkert. Und diese NSA ist also die Behörde, der Geheimdienst, die diese Daten überwachen und diese Daten erfassen. So aus allem, was elektronische Medien hergeben. Früher Telefon, E-Mail und heute, wo auch immer wir uns bewegen. So. Und sie sagen, der Vorteil davon ist, dass man natürlich auch alle Kommunikation von den Leuten der Kabale auch zur Verfügung hat. Und die Idee ist sozusagen, dass, also in diesem Narrativ, dass in der NSA, vor allem in der NSA, vielleicht aber auch in anderen Geheimdiensten oder generell im tiefen Staat, dass sich dort halt Leute zusammenfinden, die diese Beweise jetzt nutzen, die eben alle E-Mails auch haben von den Clintons beispielsweise und die dort Beweise haben, wie sie sagen, dass die verwickelt sind in schwerste Verbrechen. Wir reden auch von diesen pädophilen Ringen und diesen Geschichten. Und sie sagen sozusagen, jetzt die von der NSA haben diese Daten und die bereiten jetzt vor, diese Daten reinzuwerfen, zu veröffentlichen, zu benutzen, um diese Leute vor Gericht zu bringen. Und es ist die Rede, dass es dann bald Massenverhaftungen gibt und das geht dann in die mehrere Zehntausende rein und solche Geschichten. Und die Idee ist eben, dass die, so wird bei Q halt so erzählt, dass diese ehrbaren Patrioten, die dort im tiefen Staat sind, dass die einen Plan entwickelt haben. Einen großen Plan, mit dem sie die Welt von der Kabale befreien sozusagen. Ja? Und dieser Plan sah auch vor, schon langfristig, über ein paar Jahre auf jeden Fall, sah dieser Plan vor, auch schon Donald Trump als Kandidaten aufzubauen und ihn dann auch so zu stärken, seine Kampagne so stark zu machen, dass er auch tatsächlich diese Präsidentenwahl gewinnen kann. Also das Narrativ geht, dass Donald Trump der auserwählte Mann ist von Q, von diesem großen Plan, der diese Politik umsetzen soll. Weil, wie sie selber sagen, die einzige Alternative wäre gewesen ein richtiger Militärputsch. Und das ist dann meistens eine heikle Sache, da kann es auch zu viel Gewalt kommen. Und als Alternative haben eben diese ehrbaren Patrioten diesen Plan geboren. Ja? Und ja, ich weiß nicht, ob euch bis jetzt, und ich habe versucht, das wirklich neutral zu schildern, so als ohne großartige rhetorische Tricks oder so. Aber ganz ehrlich, wenn ich so ein Narrativ höre, da gehen bei mir schon überall so Lämpchen an. Ne? Ich meine, zum einen, wie glaubwürdig ist denn die NSA für uns eins? Ich meine, alle Quellen, die wir da haben, es gibt eben keine vielen Quellen, sondern alles geht zurück auf diese Quelle Q, die anonym ist, von der wir gar nicht genau wissen, wer sie ist, die aber irgendwie so manchmal auch so Insider-Informationen raushaut, sodass man das Gefühl hat, ja, das ist echt ganz eng bei Trump. Aber wie glaubwürdig sind diese Quellen? Du weißt niemals, von wem das wirklich kommt und wer das ist. Sondern es ist dann echt so eine Frage des Glaubens. Und genau dahin zielt auch diese ganze Q-Kampagne. Denn auch das, und das ist nicht meine Interpretation, sondern ihr könnt euch das selber angucken, dass eins der ganz starken Mantren, sage ich jetzt mal, die in dieser Q-Bewegung kommen, ist Trust the Plan. Vertraue dem Plan. Da gibt es einen großen Plan und du brauchst dem nur zu vertrauen. So. Und tatsächlich, das sagen die immer wieder, es kommt auch immer so, Trust the Plan. Ne? Und ein ähnlicher Spruch, der da auch immer wieder kommt, ist Enjoy the Show. Nimm dein Popcorn und genieße die Show. Und ich meine, wenn ich sowas höre, dann das sind so viele Dinge, die nicht stimmen.
Wir bekommen immer wieder Kommentare und Zuschriften mit einer Kritik, nämlich wenn da Barcode- oder Talksendungen sind, spielen sich immer alle gegenseitig die Bälle zu. Und bei Barcode heißt es dann manchmal vier Leute eine Meinung. Und da haben wir gedacht, okay, was können wir tun, um, naja, sagen wir mal, ein bisschen mehr Streitkultur in unsere Gespräche und auch ein bisschen mehr Kontroverse und unterschiedliche Meinungen hier bei uns vor der Kamera zu versammeln. Ja, und da hatten wir die Idee für ein neues Format, nämlich Pro und Contra, ein Tisch, zwei Meinungen.
Super Sache, weil es sind ja einige Themen, die wir in der heutigen Zeit haben, die sehr kontrovers sind. Und wir leben auch in einer Zeit, wo die Menschen viel bewegt sind und dementsprechend auch kontroverse Themen heiß diskutiert werden. Und super Sache so. Aber meine Frage ist, wer macht denn das jetzt? Weil wenn es jetzt wieder dieselben Typen sind wie bei Baku, da haben wir wieder nur eine Meinung. Wie kriegt man denn die Kontroverse her? Also welche Leute werden denn dort in die Bütt steigen?
Ja, also na, vielleicht noch mal kurz das Problem. Wenn uns vorgeworfen wird, wir würden immer nur Gäste einladen, die sich alle einer Meinung sind. Ja? Da kann man mit zwei Antworten darauf reagieren. Die eine ist, ja, das liegt eben daran, dass, wenn man jetzt mal zum Beispiel das Thema 9-11 diskutiert, ja, da saßen wir vor kurzem mit Robert Stein und Oliver Bommer da am Barcode und wir sind da natürlich eigentlich alles andere als einer Meinung. Ja. Da gibt es die No-Plane-Theorie etc. pp. Richtig. Jeder glaubt da irgendwie was anderes, aber wir sind uns einig darüber, dass die offizielle Version nicht stimmt. So, und da kam dann die Kritik, warum wir denn niemanden einladen, der die offizielle Version verteidigt. Und da habe ich gesagt, naja, warum? Erstens mal hat diese Meinung ja schon mehr als genügend Platz im Mainstream bekommen. Und auf der anderen Seite, warum soll ich mir jemanden einladen, der sozusagen diese wichtige Thematik kaputt redet? Aber bei Pro und Contra ist es jetzt eben tatsächlich so, wir geben die Plattform und ja, wir bringen auch ein bisschen Unterhaltungsfaktor mit rein, indem wir uns sozusagen an diesen ganzen ja, Casting- und Battle-Formaten orientieren. Ja, also wir gestalten das als Battle und es wird immer einen Herausforderer geben. Also jetzt mal als Beispiel, wir haben den Andreas Göbel, bekannt als der vegane Germane, der hat sich als Herausforderer angeboten zum Thema Ernährung. Ja? Und er vertritt da natürlich ganz strikt die vegane Ernährung. Und er sucht jetzt quasi einen Herausforderer für das Gegenteil, also für jemanden, der omnivore Ernährung sozusagen präferiert und dafür argumentiert. Ja, und sobald sich jemand bereit erklärt, diese Herausforderung anzunehmen, dann wird hier sozusagen das Battle aufgezeichnet. Und ja. Und so haben wir ein neues Format geboren. Aber wir sind natürlich selber sehr auf die Resonanz gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Also an euch da draußen, schaut mal auf die Webseite, der Link ist jetzt eingeblendet. Und wenn ihr euch da angesprochen fühlt oder Themenvorschläge habt, die dringend diskutiert werden müssen, oder euch selber beteiligen wollt, eine Herausforderung annehmen wollt oder selber Herausforderer sein wollt, dann ja, schreibt uns und wir sind gespannt. Denn dieses Format produzieren letztlich nicht wir. Wir drücken nur auf die Knöpfe und schneiden das am Ende. Und ich hoffe, ich kann damit auch so ein bisschen dieser Kritik, wir würden den und den dann immer zu bestimmten Themen nicht einladen, ein bisschen entgegenwirken. Es liegt nämlich, und das ist jetzt die zweite Antwort, daran, dass wir jemanden, der die offizielle Version von 9-11 verteidigen würde, wahrscheinlich gar nicht finden für so eine Sendung. Ja. Das kommt mal noch dazu. Also wir finden ganz selten Leute, die sich der Herausforderung stellen.
Das heißt, es ist ein Format, was sozusagen eine Mischung ist aus Nu Viso, aber eben auch die Zuschauer. Wir brauchen euch da draußen, Leute, die sich das zutrauen, vor der Kamera ihre Standpunkte gut rüberzubringen. Natürlich auch mit einer gewissen Stilfrage. Das ist nicht nur wie Trash-TV wird irgendwie, weißt du, so Privatfernsehen nachmittags, wo sich da die Leute irgendwie beschimpfen. Sondern wir wollen es mit Niveau haben, wir wollen es mit Intelligenz haben, mit guter Rhetorik. Und wer da überzeugt ist und sich bei manchen Themen auskennt und bereit ist, dort wirklich in ein Zwiegespräch zu gehen, was wir versuchen einigermaßen fair zu moderieren, also jeder wird dann ungefähr auch gleich viele Anteile bekommen. Ja, wenn ihr euch das zutraut, dann meldet euch bei uns, bringt euch ein und dann seid ihr hier in der Bütt.
Genau, damit wollen wir im Prinzip zwar ein bisschen mehr Streitkultur bei Nu Viso reinbringen, aber trotzdem zeigen, dass man sich auch niveauvoll streiten kann. Ja? Denn Meinungen, wir erleben es dieser Tage mehr als je zuvor, ja? Meinungen können so kontrovers sein und oftmals sind die Unterschiede dann, wenn man sich doch mal die Zeit nimmt und offen dem anderen gegenüber ist, stellt man oftmals fest, die Unterschiede, die sind viel kleiner, als sie vorher herbeigeschrien wurden.
Wenn man denn in die Kommunikation kommt. Wenn und das haben wir auch schon letztens, Frank, wo wir zusammen gesessen sind, haben wir das auch schon festgestellt. Wir haben im Moment in Deutschland echt ein Problem mit Kommunikation. Die Menschen können nicht mehr miteinander reden, sondern es wird sich runtergeschrien. Und auch das sehen wir, das ist unser Auftrag auch da, zu gucken, ob wir nicht ein Stück weit wieder auf eine echte Streitkultur kommen, wo man schon auch durchaus mit Leidenschaft irgendwie verschiedene Punkte einnimmt, aber trotzdem irgendwie vor allem mal miteinander spricht und sich austauscht. Und dann merkt, hey, der andere hat vielleicht doch auch ein paar Dinge zu sagen. So dass man dann auch selber was mit rausnehmen kann und nicht einfach nur, wer am lautesten schreit oder wer die meisten sind, der hat gewonnen. Ne? Hast du denn da schon ein paar Themen am Start, die wir schon mal so als Vorschläge dem Publikum geben? Vielleicht fühlt sich ja der eine oder andere schon angesprochen.
Ja, Ich habe ja schon gesagt, Thema Ernährung ist auf jeden Fall ein kontroverses Thema, aber wir haben natürlich auch, und da haben wir auch schon einen Herausforderer zum Thema Klimawandel. Mhm. Ist der menschengemacht oder natürlichen Ursprungs? Da haben wir schon.
Klimaleugner?
Da haben wir schon den Klimaleugner gefunden vom Eike-Institut. Aber ja, klar, es soll natürlich um alle Themen gehen, die aber auch ihr uns vorschlagen müsst. Ja? Wir haben ein paar wenige vorgegeben, so Zinsgeldsystem oder bedingungsloses Grundeinkommen oder auch solche Sachen wie Mondlandung oder 11. September, die man natürlich auch heiß diskutiert. Ist da alles dabei und wir sind natürlich auch für alle Themenvorschläge offen.
Ja, dann würden wir uns freuen, wenn von euch da ein gutes Feedback kommt. Freuen wir uns, wenn wir auch interessante Leute hier in unseren Hallen begrüßen können und dann Leute, die in die Bütt steigen und für eine gute, kontroverse Diskussion sorgen, weil das uns allen was bringt. Ja.
Genau, also ich bin da sehr gespannt. Unterstützt ihr uns also bei dem Format Pro und Contra? So, und machen wir mal weiter im Programm. Wir hatten diese Woche den Peter Heisenko bei Robert Stein im Gespräch und der hat sich mal analytisch mit der sogenannten Abschreckung durch Aufrüstung beschäftigt und da schauen wir auf jeden Fall mal rein.
In dem Moment, wo die Amerikaner als einzige diese schreckliche Waffe hatten, hatten sie eigentlich die Weltherrschaft, weil sie hatten auch als einzige die Trägermittel, diese Bomben an jeden beliebigen Punkt der Erde zu transportieren und dort abzuwerfen.
Du meinst die B-29-Bomber in dem Fall damals?
Was da als erstes Mal da war, dann ging es später über B-47 und B-52 und so weiter. Jedenfalls, solange sie als einzige im Besitz dieser Waffe waren, waren sie die Herrscher der Welt.
Das heißt, und die Russen hatten die Atombombe noch gar nicht?
Genau.
Geschweige denn irgendwelche Trägersysteme.
Der wesentliche Punkt ist, sie hatten sie gar nicht.
Ja.
Und die Amerikaner hätten eigentlich zu diesem Zeitpunkt sagen können, Sowjetunion, das erledigen wir. Die bomben wir von dieser Welt. Das hätten sie gekonnt, ohne jedes Problem letztlich.
Also die Russen hätten keine Möglichkeit gehabt, damals eben atomar auch zurückzuschlagen.
Nicht nur atomar, sie hätten auch keine realistische Möglichkeit gehabt zu verhindern, dass von diesen tausenden amerikanischen Bombern einer ankommt und über Leningrad oder Moskau eine Bombe abwirft. Also sie hatten die Möglichkeit, sie haben letztlich die Weltherrschaft gehabt zu diesem Zeitpunkt. Dann kam das Jahr 1949, da haben die Sowjets ihre erste Bombe gezündet. Das heißt, jetzt war das Wissen, wie man die Bombe baut und das Können, es zu tun, auf beiden Seiten vorhanden. Tatsächlich hat sich aber nichts geändert, weil die Sowjets hatten nicht die Trägersysteme und nicht die Möglichkeit, eine Atombombe auf den amerikanischen Kontinent zu transportieren und dort irgendwo abzuwerfen.
Das hatten sie nicht. Das hatten die einfach keine Bomberflotte? Ich dachte, die Sowjets hatten
keine Langstrecken.
Ach, Langstrecke ist das.
Dazu braucht man ja Langstreckenbomber. Und dann die entsprechenden vorgeschobenen Basen, wo diese Langstreckenbomber, die damals noch nicht über den halben Erdball fliegen konnten, aufzutanken und so weiter und so weiter. Also der Zustand dieser absoluten Übermacht der USA hatte sich durch den alleinigen Bau der sowjetischen Bombe nicht geändert. Und dieser Zustand, der hielt an im Wesentlichen bis 1957.
Und wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, war 57 das Jahr Sputnik.
Genau.
Genau.
Okay, das ist der Punkt. Und das war ja auch dieser Sputnik-Schock, der die Amerikaner extrem geschockt hat, weil jetzt plötzlich dieser Zustand entstanden ist, dass die Russen über ein Trägersystem verfügten, mit dem sie mit einer Interkontinentalrakete eine Atombombe auf jeden beliebigen Platz in den USA abwerfen konnten. Also man muss das nochmal ein bisschen genauer betrachten. Nach 1945 haben die Amerikaner angefangen, Atombomben in Serie zu bauen. Mhm. In Serie heißt, dass sie also in relativ kurzer Zeit mal 10, 15 Stück gebaut haben. Nach 1949 kamen die Sowjets dazu und haben auch eine gewisse Serienproduktion angefangen, die allerdings noch in zahlenmäßig sehr bescheidenen Rahmen ist. Wir waren hier also immer unter 50 oder so.
Es hing ja immer von der Menge des spaltbaren Materials ab. Man konnte ja nicht einfach 100 Stück bauen, wenn man nicht genügend Uran hatte. Das war
nicht nur Uran. Das kostet ja Geld. Das kostet Arbeitskraft. Man muss ja diese ganzen Zentrifugen und. Das ist ja richtig teures Zeug. Hochtechnologisches Zeug. Und da Also wenn man bedenkt, der Kim, der Nordkoreaner, der hatte 20.000 Zentrifugen, damit er seine Bomben bauen konnte jetzt. Mhm. Nur, dass man mal eine Idee hat von der Größenordnung. Und eine Zentrifuge ist schon ein hochtechnologisches Ding, weil das sind ja nicht einfache wie in der Küche, sondern da geht es um andere Sachen. Also sie haben schon beide Seiten die Dinger gebaut, aber bis 57 eben nur die Amerikaner konnten sie ins Ziel bringen. Dieser Sputnik, der hat knapp 100 Kilo gewogen. Das Ding, was die Russen also in den Orbit gebracht haben. Das heißt, sie haben das Ding mehrmals um die Erde kreisen lassen können. Was aber bedeutet, dass sie mit dieser Trägerrakete ohne weiteres eine Bombe, die 400-500 Kilo wiegt, mit derselben Rakete auf die USA hätten abschießen können. Die Amerikaner haben dann einige Monate später ihren Satelliten in Umlauf gebracht. Der hatte aber bloß 16 Kilo.
Die Explorer 1.
Die hatte aber keine 20 Kilo. Das heißt, mit dieser Rakete hätten die Amerikaner keine Atombombe Richtung Sowjetunion schicken können. Noch nicht, das kam dann später.
Peter Heisenko im Gespräch mit Robert Stein, gibt es jetzt auf Nuvisor Plus für alle unsere Premium-Abonnenten. Und mit einem Nuvisor Plus Abo unterstützt ihr unsere Arbeit. Den monatlichen Preis dafür könnt ihr selber bestimmen. Und ihr habt damit natürlich auch vollen Zugriff auf alle Inhalte auf unserer Webseite. Ja, und für diese Woche war es das. Wir sagen Tschüss, danke fürs Zusehen und bis nächste Woche.
Ciao. We'll be right back.